So, weiter geht's.
Teil 2.
Teil 2, genau. Heute ist Mittwoch. Für mich völlig ungewohnt, wenn ich jetzt so in meinen Podcast-Feed reingucke, also natürlich jetzt in Zukunft während der Aufnahme, ich gucke rein und sage, Mittwoch ist eine Episode, ist ja völlig ungewohnt. Wir bleiben aber bei montags. Außer du sagst, ey, der Montag ist immer so voll mit meinem Feed, mir würde der Mittwoch besser passen oder der Samstag, whatever. Gib uns gerne mal ein Feedback, welcher Tag dir am besten gefällt. Ja, let's go, starten.
Ja, let's go. Der Teil 1 endete ja auch so ein bisschen damit, dass du gesagt hast, ja Mensch, dass viele Kunden auch gesagt haben, ich hätte jetzt theoretisch einfach mehr Honorar bezahlt, weil es für mich einfach so lohnenswert war in dem Moment. Was hat dich überhaupt dazu bewogen, Honorarberater zu werden und nicht auf Provisionsbasis beispielsweise zu arbeiten?
Okay, also das ist relativ einfach. Man muss sich vergegenwärtigen, jemand, der auf Provision arbeitet, egal ob jetzt im Bereich Geldanlage, Immobilien, whatever, der bekommt ja nur Geld, wenn du am Ende sagst, ja, wir machen einen Deal. Es gibt aber mal Fälle, und die gab es damals auch zuhauf, wo ich sagen musste, ich kann euch hier nicht verbessern. So, ja, ihr habt ja alles. So, und dann fängt ja dieses sogenannte Umdecken an. Dann gehst du hin und sagst, ah, guck mal, du hast jetzt ein blaues Logo und ich habe da ein pinkes Logo, das ist viel besser. Dann wird so ein bisschen Taschenspielerei betrieben mit gewissen Programmen. Übrigens, Spoiler-Alarm, dazu kommt Mitte des Jahres etwas in meinem Buch ausführlich. Also schon mal kleiner Hinweis, es kommt demnächst ein Buch von mir raus, das ist gerade in Produktion bei mir. Da werde ich ausführlich drauf eingehen mit diesen Taschenspielertricks. Und dann wird einfach dir als Kunde suggeriert, hey, guck mal, du hast jetzt bisher 100.000 Euro Ablaufleistung, bei uns kommen 110.000 Euro raus. So, das kann aber nicht funktionieren, mehr dazu im Buch ausführlich. Und ich habe jemandem gesagt, das kann so nicht sein. Ich kann doch nicht nur bezahlt werden, wenn ich dem Kunden etwas verkaufe, was er nicht braucht. Das ist so, als wenn du sagst, jo, ich wohne in einer Drei-Zimmer-Wohnung, fünfte Etage, und ich sage, hey, wie wär's einfach, wenn ich dir so ein schönes Rind verkaufe, kannst du auf eine Weide stellen. Da sagst du auch, ey, dritte Etage, ohne Aufzug, wo soll ich ein Rind hinstellen? Ich habe keine Weide. Sag ich, er nimmt auch Salat. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das bringt eigentlich weiter. Ich könnte Marius so ein Rind verkaufen. Sie sagt vielleicht ja. Ich glaube, du sagst eher nein, weil du ja schlau bist. Aber wenn ich dir jetzt ein Finanzprodukt verkaufe, was du nicht brauchst, was haben wir dann im Nachhinein? Ärger. Und so kam der Gesetzgeber ja irgendwann dann 2014 war es, glaube ich, auf die Idee, 13, 14 so im Dreh, dass er sagte, es gibt die Zulassung als Honorarfinanzanlagenberater. So, und jetzt kommt ein wichtiger Keyfact. Ein Honorarfinanzanlagenberater ist eine geschützte Berufsbezeichnung.
So. Das heißt, es darf ja nicht jeder machen, richtig?
Genau, wenn er es macht und nennt sich Honorarfinanzanlagenberater, ist es aber nicht, ist es eine Abmahnung. Also es ist ein unlauterer Wettbewerb, also UWG ist das. Ich könnte denjenigen dann abmahnen über einen Anwalt und sagen, hey, das darfst du nicht. Mache ich nicht, weil ich keinen Bock habe. Ich würde anrufen und sagen, hey, du hast eine Bezeichnung drin, nimm mal raus, sonst gibt es auf die Pfoten. Davon gibt es gerade heute Stand aktuell so rund 310, 320 in Deutschland. So, das muss man vorstellen. Wir sind so ein kleines gallisches Dorf von 310 Asterix- und Obelix-Personen. Und wir kämpfen gegen ganz Rom, über ganz Europa. Also gegen die ganzen Römer, Soldaten und so weiter. Und wir können uns ein Nein leisten. Warum? Weil wir am Ende für unsere Dienstleistung bezahlt werden und nicht für das Verkaufen von Produkten. Das ist ein ganz großer Unterschied. So, und das kommt durchaus mal vor, dass jemand zu mir kommt, legt alles offen, ich analysiere, rechne nach und stelle fest, da ist gar nicht so viel. So, und die kommen auch teilweise mit irgendwelchen Angeboten von Marktbegleitern und sagen, ich hätte gerne eine zweite Meinung dazu. Wenn ich jetzt aber wüsste, ich muss dem jetzt irgendwas verkaufen, ein Produkt. Dann würde ich euch jetzt irgendwie was erzählen vielleicht, was der Kunde eh nicht versteht. Weil ganz ehrlich, wenn der Kunde Fachkenntnis hätte, müsste er mich nicht fragen. Und nur so, dass er mir am Ende mir die Unterschrift gibt. Das heißt, ein Honorarberater, also ein Honorarfinanzanlagenberater, kann sich ein Nein bei dir als Kunden leisten. Wir stellen mal die einfachste Frage. Du gehst heute zum Handwerker. Ja, Handwerker ist ein blödes Beispiel. Nimm mal einen Steuerberater, was ich immer sage. Du gehst zum Steuerberater, du gehst hin, sagst, hier ist mein Schuhkarton mit allen Belegen. Der bucht alles durch. Sagt, Marion, hier ist die Steuererklärung. Ach, übrigens, Marion, du kriegst keine Rechnung, mich bezahlt das Finanzamt. Wie würdest du reagieren in dem Moment? Du würdest doch sagen, Moment mal, auf wessen Party singt der jetzt? Auf meine oder auf der vom Finanzamt? So, wann hat dir dein Banker das letzte Mal eine Rechnung geschickt? Wann hat dir dein Versicherungsvermittler, dein Makler, dein Finanzberater, wie sie sich alle schimpfen, das letzte Mal eine Rechnung geschickt? Wahrscheinlich noch nie, oder? Ja, find den Fehler. Jetzt kommt ein wichtiger Leitsatz. Wenn du keine Rechnung bekommst, bist du das Produkt. So einfach ist die Laube. So, und das ist der Grund, warum ich dann damals gesagt habe, ich mache den 34H damals als Honorarfinanzanlagenberater, dass ich eine geschützte Berufsbezeichnung habe. und kann mich von allen anderen, die da draußen, irgendwie 200x.000 Menschen, kann ich mich wirklich abgrenzen. Das war der Grund zu sagen, ich werde Honorarberater.
Und wenn man das ganze Konstrukt jetzt so ein bisschen weiterspinnt und Kunde X kommt bei dir an, stellt eine Anfrage, sagt, ich möchte gerne eine zweite Meinung. Wie ist so der Ablauf? Wie kann man sich das vorstellen? Wie unterscheidet sich das vielleicht auch von Marktbegleitern, die halt noch bei einer Versicherung tätig sind? Wie ist da der Unterschied? Wie läuft eine Beratung eigentlich bei dir ab? Sagen wir es mal so.
Also klar, es gibt so einen gewissen Fahrplan, den man einhält. Es ist aber nie jede Situation identisch. So, weil du musst erstmal gucken, hast du jetzt einen jungen Menschen vor dir? Hast du jemanden, gestandenes Mitte 40, Frau, zwei Kinder, Haus und vielleicht selbstständig? Das sind ja alles unterschiedliche Ausgangssituationen. Es läuft so ab, dass ich mir erstmal anhöre, kann ich diesem Menschen überhaupt einen Mehrwert liefern? So, das ist für mich das Allerwichtigste zuerst. Ich gehe mit dem ja ins Erstgespräch rein, klappe so ein paar Dinge ab und dann sage ich, okay, kann ich ihm einen Mehrwert liefern, ja oder nein? Vor kurzem sagte auch jemand, und ich meine, das muss ich jetzt für mich, ehrlich gesagt, hoch anrechnen, er hat, wie er mir sagte, YouTube und Podcast viel durchgehört. Er sagte nicht alles, aber locker so 150 Folgen.
Schon ordentlich.
Hat sich dann den Termin gebucht und sagte dann, Sven, ich habe hier ein kleines Geld, wie er sagte, von ungefähr 20.000 Euro. Und er kann monatlich einen kleinen Betrag oben drauf investieren. Einen kleinen dreistelligen Betrag waren, glaube ich, irgendwie 100, 150 Euro. Da habe ich ihm gesagt, ey, vielen Dank für die Wertschätzung, aber ganz ehrlich, ich kann dir nicht diesen riesen Mehrwert liefern. Ich kann in der Abkürzung aufzeigen, habe ich dann auch gemacht, aber ich kann mit ihm nicht in die 1-zu-1-Beratung gehen, weil einfach das Investment in einem auffälligen Missverhältnis stehen würde, zu dem, was er anlegen würde. Mhm. So. Das heißt, es gibt immer eine, ich will jetzt nicht sagen Notausgang, das hört sich jetzt blöd an, aber es gibt zumindest immer eine Lösungsmöglichkeit, auch für die Menschen mit einem kleineren Geldbeutel, mit einem kleineren Volumen, was sie investieren möchten. So. Und es ist ja eine Riesenspanne. Ich sag mal so, der kleinste Sparplan aktuell sind 25 Euro im Monat. Der größte aktuell bei uns liegt bei knapp 8.500 Euro im Monat. So, das ist eine Riesenspanne. Und natürlich hat jeder das gleiche Anrecht auf die gleiche Qualität an Leistung, an Beratung. Jetzt kommt ja ein Funfact übrigens, das ist oft eine spannende Frage. Viele fragen erstmal, ja Sven, ab wann lohnt es sich denn? Da sag ich immer, ist das die falsche Frage? Also die Frage ist nicht mit der Beratung, sondern ab wann lohnt es zu investieren, sondern in die Beratung zu gehen, sondern die Frage ist, ab wann lohnt es zu investieren? So ist die Frage immer. Da sage ich, die Frage ist völlig falsch. Weil nehmen wir an, du hast jetzt ein Investment von 10.000 Euro und du hast eine Rendite, um einfach zu rechnen, von 10%, da hast du 1.000 Euro Ertrag.
Ja.
Hast du eine Million, hast du 100.000 Euro. Ich habe hier nur eine Null dran gehangen. Das heißt, Prozent ist gleich, nur Euro ist anders. So, und das müssen wir uns vergegenwärtigen. Das ist auch etwas, was viele Anleger falsch machen in Krisensituationen, wenn mal wieder irgendwo die Kurse rutschen. Sie gucken immer auf diesen scheiß Euro-Betrag, der sich verändert, aber nicht auf Prozent. Weil 2% kann eine hohe fünfstellige Summe bedeuten.
Logisch.
So, und ich reagiere entspannt und sage, ey, komm, 2-3% Schwankung. Wenn da aber steht auf einmal, keine Ahnung, 13.000 Euro, denkst du, oh, 13 Scheine, jetzt wird's ungemütlich.
Schwierig.
Ja, also von daher, allgemein gesagt kann ich sagen, es lohnt sich grundsätzlich, immer ins Gespräch zu gehen mit einem Honorarberater. Also darfst du dich gerne melden. Ist ja alles unterhalb des Videos verlinkt und in den Shownotes. Du hast nichts zu verlieren. Ganz ehrlich, wenn ich dir am Ende nur einen wertvollen Tipp gebe, wie so vielen auch in der Vergangenheit, sagen, hey, guck dir mal das und das an bei dir. Wenn du das und das erreicht hast, melde dich nochmal. Jeder geht mit einem Mehrwert raus.
Das ist letztendlich auch das Wichtigste, dass da ein realer Mehrwert kreiert wird.
Genau, du musst Value in die Welt geben. So. Und es geht ja nicht immer nur um Umsatz. Weißt du, ich habe auch schon mal so eine Situation gehabt, da habe ich jemanden, der echt gesaubeutelt gewesen ist. Der ist bei zwei Finanzberatern wirklich abgezogen worden. So, hat das Vertrauen komplett verloren. Da habe ich ihm auch gesagt, komm, mach mal kurz einen Dienstweg, da gibt es ein paar Möglichkeiten, ich zeige dir mal was. Ich habe ihn nicht beraten, aber ihm zumindest gesagt, wo kann er sich einer seriösen Quelle bedienen, um dann für sich eine Entscheidung zu treffen. So, da habe ich nichts dran verdient. Aber für mich gibt es eines, hast du schon mal gehört, das Wort fällt häufiger hier im Unternehmen, Karma-Konto. So, das Karma-Konto laufend zu befüllen. So, weil keiner von uns ist fehlerfrei. Ich mache mal einen Fehler, du machst einen Fehler, auch du machst einen Fehler. So, wenn du aufs Karma-Konto einzahlst, hast du irgendwann mal so ein Guthaben, was du abheben kannst. Und ich muss nicht an allem immer eine Rechnung dran schreiben. Wenn ich Menschen helfen kann, das ist wirklich super einfach. Da kam auch vor kurzem jemand und sagte, kannst du dir mal einen Vertrag mal angucken? Gucke ich mir an, das waren keine 5 Minuten. Da habe ich gesagt, du guck dir das an, lohnt sich für dich wahrscheinlich nicht, weil, musst du aber für dich selber bewerten. Da habe ich ihm keine Rechnung geschickt. Ich habe die Rechnung, die er bezahlt hatte, storniert und gesagt, komm, überweise ich dir zurück. Alles gut gewesen. Weil das ist für mich einfach integres Verhalten. So, ich kann nicht Menschen für 5 Minuten Dienstleistung das am Ende abnehmen. Ich sage, komm, empfehle den Podcast weiter, erzähl Gutes von mir und dann ist gut. So, und das ist ja auch wichtig, ich habe gerade das Wort integres Verhalten gesagt. Alles, was ich meinen Kunden empfehle, habe ich auch selber. Weißt du, das ist oft so ein Paradoxon. Da gibt es Finanzberater, die fahren raus. Also ich will jetzt niemanden persönlich angreifen, ne? Aber die gehen mit ihren Statussymbolen so um, um nach draußen Erfolg zu präsentieren. Aber innen drin sind es Zeug, wie ich so sage, ganz arme Schweine. Weil die irgendeinen Finanzvertrieb arbeiten, haben da so ein richtig dickes Auto auf Leasing, was sie sich bar nie kaufen können unter Umständen, haben dann irgendeine Uhr, wo man nie weiß, ist die echt oder ist das ein Replikat, am Handgelenk und machen dann auf dicke Hose.
Schwierig.
So, genau. Und dann ist doch mal die Frage, lieber Finanzberater, das, was du mir hier verkaufen willst am Tisch, hast du das selber? Dann zeig's mir doch mal. Also es gibt noch mehr Fragen. Es gibt so, du kennst sie, es gibt fünf Fragen. Damit kannst du einen Berater komplett killen. Das sind wirklich quick, dirty, einfache Fragen. Und wer bis Frage 3 kommen alle noch durch. 4 und 5. Das ist wirklich Königsliga. So, und das können die wenigstens mal antworten. Oder offenlegen. Und das sind so Dinge, du musst jemanden gegenüber haben, der ein integres Verhalten hat, der es ehrlich mit dir meint und wo du weißt, du bist mit ihm gemeinsam in einem Boot. Es bringt dir nichts, wenn du jemanden hast. Ich sag dir jetzt hier, nimm mal die Paddeldinger, ruder mal und ich habe so einen Akkuschrauber bei mir, hau so Löcher ins Boot rein und sag, ja, fahr mal zum Ufer rüber. Wir werden vorher absaufen. So, das heißt, ein Berater an deiner Seite ist ein Schutz dir selbst gegenüber, weil du irgendwann emotional wirst und auch von äußeren Einflüssen. Weil machen wir uns nichts vor, dieses Next Shiny Object Syndrom haben ja so viele. Ah, ich habe da gehört, da könnte ich in irgendwas Kryptisches investieren. Ah, ich könnte mal dies, das machen. Immer wo es bling, bling macht, könnte die nächste große Chance sein. Da muss ich vielen von abraten und sagen, ey, du läufst gerade wieder in die Psychologie rein, irgendwas nachzulaufen, was am Ende vielleicht sogar nachteilig ist.
Okay, das heißt, vom Prinzip her, ist Ehrlichkeit auf jeden Fall ein ganz großer Faktor für dich?
Definitiv. Also wer jetzt Finanzberater mit seinem Kunden nicht ehrlich ist, der kann Job gleich an den Nagel hängen. Ganz ehrlich, du kriegst als Finanzberater, Marion, so viele Insights, so viele Details an die Hand. Da musst du vertrauensvoll mit umgehen. So. Und wie oft sehe ich, dass ich von Kunden ein Feedback bekomme, wo mal irgendein Paketchen kommt zwischendurch. Wo mal eine Einladung kommt zu ihrem Geburtstag oder so. Ich meine, ganz ehrlich, das ist so, dass ich jetzt nicht auf jeden Geburtstag kommen kann, wo ich mal heißt, hey, ich habe einen runden Geburtstag, bist eingeladen. Vollkommen klar. Aber ich weiß das wertzuschätzen, wenn jemand sagt, hey, du bist auf meinem 40., 50. Geburtstag eingeladen, kannst du mal abends auf ein Getränk vorbeikommen. Ist für mich keine Selbstverständlichkeit.
Aber es zeigt ja auch nur, dass du im Gegenzug ja auch eine gewisse Transparenz mit dir bringst, ne? Was ja auch einfach notwendig ist.
Du musst in der heutigen Zeit transparent sein. Ganz ehrlich, geh doch mal in die Suchmaschine rein, also gibt es ja ein paar, und gib doch mal einfach ein, den Firmennamen Erfahrung. So. Und dann findest du irgendwo Bewertungen. Was guckt man sich zuerst an? Die guten oder schlechten?
Ja, die negativen.
Klar.
Man ist ja auch eher gewillt, eher negatives Feedback zu geben. Ne? Also mein Opa hat früher immer gesagt, ja, nicht gemeckert ist Lob genug. Und das, finde ich, spiegelt sich in solchen Geschichten auch immer gerne mal wieder. Deswegen, klar, wenn ich irgendwas suche, dann gucke ich erstmal nach den negativen Rezensionen. So, was stört die Leute? Ja. Worauf lasse ich mich da überhaupt ein, wenn überhaupt? Und ich glaube, in der Finanzbranche ist das auch eher, gerade weil es auch noch ein Tabuthema ist bei vielen Leuten, ist das, glaube ich, auch immer noch so eine tricky Angelegenheit, gerade als Honorarberater, oder?
Ja, also es ist ja viel Fake draußen. Ich meine, du hast schon richtig gesagt, Marion, es werden immer die guten Bewertungen rausgegeben. Und es gibt ja inzwischen so viele Dienstleister, die auch sagen, wir löschen negative Bewertungen. Also ganz ehrlich, wer 5 Sterne hat, so ein aalglattes Profil, also so ein Aal, den du in der Hand hast und der immer wegflutscht, das kann nicht authentisch sein. Jeder hat mal irgendwo einen Bock geschossen. So, ich habe ein paar Bewertungen auf Google, weil es gab damals eine Firma in Hamburg, die meinen Firmennamen getragen hat. Die hat aber sich erst gegründet, nachdem ich schon gegründet war. Ist auch Historie, aber trotzdem, da liegen noch so ein paar Bewertungen von Personen, die ich nicht kenne. Da steht drin, unseriöses Unternehmen, Termin nicht eingehalten. Wo ich denke, ich habe mit euch nie einen Termin gehabt. Mhm. So, ich habe versucht, löschen zu lassen. Google sagt, nö, nehmen wir nicht raus. Ist ja gestellt, ist authentisch. Ey, Leute, nicht mein Unternehmen. Ich habe ihnen sogar die kompletten Anwaltsdokumente zukommen lassen, haben gesagt, hier Anwalt, und die haben erklärt, sie ändern Namen. Nee, lässt Google drin. Ja, shit off, lass ich drin. Es gibt sogar eine Bewertung von einem Kunden, die habe ich sogar kommentiert, fällt mir ein. Ich schrieb rein, ja, es wäre ein überzogenes Honorar gewesen, glaube ich, und ein paar andere Dinge. Da habe ich drunter geschrieben, ja, es kommt immer darauf an, auch mit was man hineingeht. Mit welcher Erwartungshaltung. So, wenn du jetzt denkst, du kommst jetzt hier rein mit einem Budget von, keine Ahnung, 20.000 Euro, ich mache draußen 10 Jahren eine Million. Sorry, da sage ich, wir passen nicht zusammen. Das kann dir irgendein Scharlatan mit der Glaskugel sagen. Oder irgendwelchen tollen Versprechen in irgendwelchen Kryptomärkten. Das kann ich nicht. So, und dann kommentiere ich so eine Wertung, lasse ich stehen und dann ist halt nur 4,8 oder 4,7. Ja, shit happens.
Aber es ist authentisch.
Authentisch. Und du kannst jederzeit auch mit Kunden von mir telefonieren, wenn du nicht glaubst, dass bei mir das und das läuft. So, und du hast ja auch gerade mit einer Dame noch telefoniert, kurz bevor du hier ins Studio gekommen bist. Die hat auch damals mit 3 Personen gesprochen, in ihrem Alter, und wollte einfach wissen, sag mal, kann ich als Person in der Altersgruppe mit Sven noch arbeiten? Weil viele glauben immer, ich nehme die jungen, ich will nicht sagen, also ich hatte gerade im Kopf die jungen Hüpfer. Also jeder ist für mich jung und ein Hüpfer. Aber es ist egal, ob du jetzt 18, 38, 58 oder sogar wie die älteste Kundin 92 bist. Also wir haben wirklich von, der Jüngste ist jetzt, was haben wir heute? Heute haben wir 6. Februar. Das jüngste Kind ist Mitte Januar geboren, hat ein Depot bereits bei uns. So, und die älteste Kundin ist 92. Also haben wir eine Riesenspanne. So, dann soll mir doch keiner sagen, ich bin zu alt oder zu jung zum Investieren. Alle sind investiert. Natürlich mit unterschiedlichen Gegebenheiten, Risikoneigung und so weiter. Also es gibt für alles mega Möglichkeiten. Selbst gestern sagte noch jemand im Gespräch, das ist, sind 2 Geschäftsführer einer GmbH gewesen. Da haben wir bisher ein paar Sachen verwaltet und sagten dann auch, ja, haben wir Möglichkeiten, unser Geld von der GmbH bei dir zu parken? In irgendeiner Strategie. Sag ich, klar, die Möglichkeit. Ach, das wussten wir bisher gar nicht. Also Einladung auch an dich, wenn du ein Unternehmer hast, eine GmbH, und sagst, du hast gerade so viel Geld auf dem Konto, gib mir mal 2 Möglichkeiten. Rechnung schicken oder wir packen es mal beiseite auf eine vernünftige Strategie, wo du auch jederzeit rankommst, ohne großes Tamtam und so weiter. Sag ich auch, ach, wusste man gar nicht, dass das auch geht. Ja, dann lass uns mal quatschen nächste Woche. So, da kommt nächste Woche auch wieder ein sehr attraktives Volumen, was wir verwalten dürfen. Deswegen, keiner ist zu jung, keiner zu alt, keiner zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn. Es geht alles.
Ich glaube, das ist auch so ein ganz gutes Stichwort, so für deine Tätigkeit als solches, die auch wieder in so ein, ich sag mal, positiveres Licht zu rücken.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Weil gerade wenn du halt auch so im privaten Kontext irgendwie mal so Leute fragst, so, ja, ach nee, und viele sind halt immer noch so eingestellt, was ich persönlich auch sehr schade finde, so, ja, über Geld spricht man nicht. Bullshit. Ja,
du hast jeden Tag Geld in der Berührung.
Ja, eben.
Also spätestens morgen früh, wenn du tanken gehst, hast Geld in der Hand. Wenn du heute Mittag einkaufen gehst, hast auch Geld in der Hand. Geld berührt uns jeden Tag irgendwo. So, warum ist es ein Tabuthema? Weil uns das die alte Generation eingetrichtert hat. Über Geld spricht man nicht. Und was ist an Geld so schlimm? Ich verstehe es nicht. So, wir müssen bereit sein, offen darüber zu sprechen, weil wenn es kein Tabuthema ist, ist es ein offenes Thema und wir gehen damit auch ganz anders um.
Ja, so, das ist einfach so.
Und du hattest gerade auch gesagt, das Thema mit dem Verhalten. Wir übernehmen ja oft auch Glaubenssätze von der alten Generation. Mein Geld muss sicher sein. Da sage ich immer, was heißt denn jetzt sicher? Ja, es darf nicht weniger sein, als ich eingezahlt habe. Okay, Rückfrage, nach oder vor Inflation? Hä, wie meinst du denn das? So, es sind so grundlegende volkswirtschaftliche Zusammenhänge, die einfach da sein müssen. So, weil wenn ich sage, ich nehme jetzt hier so 50.000 Euro, Marion, die gebe ich dir jetzt. So, ich sage hier, die hätte ich aber gerne in 30 Jahren zurück. Ja, die Kaufkraft von heute, 50.000, oder in 30 Jahren muss ich halt, keine Ahnung, nehmen wir einen doppelten, so, hast ja 2 so Bündel da stehen, so. Das heißt, hier kriege ich dann 100.000 zurück, weil das die gleiche Kaufkraft ist wie heute 50.000 Euro wegen der Inflation. Und das sind so grundlegende Dinge, die uns einfach fehlen. Und das ist ja meine Mission, dass ich dieses Thema Finanzen einfach so locker rüberbringe, Menschen ansporne, inspiriere, dass sie sich mit ihren Finanzen beschäftigen, dem Finanzberater kritische Fragen stellen, das, was sie haben, überprüfen. Weil wenn jeder Einzelne, sprich du, alle, die jetzt zuhören und zugucken, wenn ihr alle bessere Fragen stellt, hebt sich A, das Niveau in der Branche mal ein bisschen. Weil es gibt ja diesen Spruch, nur ein dummer Kunde ist ein guter Kunde, weil der stellt keine dummen Fragen. So, wenn du aber schlaue Fragen stellst, hast du auf der einen Seite einen dummen Berater sitzen. Du hast die Frage, wer ist überlegen? Der mit den schlauen Fragen oder der Dumme, der nicht antworten kann? Wenn wir das allgemein in Deutschland nach oben bekommen, dass wir nicht mehr am Schlusslicht von Europa stehen, vom Pro-Kopf-Vermögen, sondern weiter nach oben rutschen, dann habe ich doch meinen Beitrag dazu getan für die Gesellschaft. So, ich habe vorgestern auch mit einer Schule gesprochen, hier aus dem Umfeld. Der Lehrer sagte, wir sind bereit, mit dir mal Geldunterricht zu machen in der Schule, dass du den Kindern hier in der 8., 9., 10. Klasse mal das Thema Geldfinanzen näher bringst. Er sagte, es ist erstaunlich, dass wir kein Schulfach haben dafür, dass wir den Schülern mal beibringen können, wie das Thema Geld funktioniert, wie sie Investitionen rechnen und so weiter. So, das werde ich super gerne machen. Also, wie gesagt, ich weiß, dass der Lehrer auch den Podcast und YouTube sieht, also Grüße gehen raus, wir haben ja gesprochen. Ich freue mich mega auf dieses Projekt, weil er sagte schon, er lädt mich dann ein zu dieser Tagung der Lehrer, wo ich das vorstellen soll, wie ich es mir vorstelle. Dann sagt er, wenn das angenommen wird, kann das bei denen sogar ein fester Bestandteil in der Schule werden. Ganz ehrlich, hört sich jetzt krass an, wenn ich das so sage, aber da werden doch junge Menschen wissentlich dumm gehalten vom Schulsystem und werden der Finanzindustrie, wie die Menschen damals in der Arena, zum Fraß vorgeworfen. So, dann kommen die Löwen, stürzen sich drauf, Bausparvertrag, Riester-Rente, Rentenversicherung und so weiter. Und am Ende des Tages sind diese jungen Menschen nach 10, 15, 20 Jahren soweit, holen sich vielleicht mal einen Honorarberater, in der Hoffnung, dass wir da noch mehr sind in Deutschland. Und dann wird gesagt, guck mal, warum hast du das vor 20 Jahren gemacht? Du hast da 40.000 Euro eingezahlt, 28.000 Euro drin, hättest auch mehr haben können. Ja, das wusste ich ja nicht. Und dies wusste ich ja nicht, darf nicht mehr die Standardantwort sein. Die Schüler müssen so weit informiert sein, wenn sie heute zur Bank gehen und da heißt es dann, wir machen jetzt ein Konto offen für die Ausbildungsvergütung, dass dann heißt, alles klar, dann wird er gesagt, hey, hast noch ein paar Talerchen übrig, wollen wir nicht was machen hier im Bausparvertrag und so weiter. Ich habe mal eine Frage, der Bausparvertrag hat jetzt 1% Abschlusskosten, bei der Verzinsung von 0,25%, wie viele Jahre muss ich die 50 Euro einsparen, wenn ich die Abschlusskosten raus habe? Kontoführungsbilanz mal außen vor. Fragt das mal ein Banker. Guckst du in so ein riesen Fragezeichen rein. So, oder nehmen wir Thema Investition. Nimmst du eine Frage, lieber Berater, mal angenommen, ich würde heute für 7 Jahre und 4 Monate 10.000 Euro investieren für eine Rendite von 7,23%. Monatlicher Sparplan 125 Euro. So, nach dieser Zeit für weitere 11 Jahre investiere ich nochmal zusätzlich, weil ich geerbt habe, 42.530 Euro mit einer Rendite von, sagen wir, 8,22% und meinen Sparplan erhöhe ich auf 175 Euro im Monat. Dann nach dieser Zeit geht der Markt komplett nach unten, über 3 Jahre mit einem Minus von jeweils 11% effektiv pro Jahr. Wie hoch ist mein Endvermögen? Kannst du das bitte ausrechnen? Und dann das Endvermögen auf meine Investition im Gesamtverhältnis. Sag ich dir, können dir 9,5 von 10 Beratern nicht beantworten. Ich könnte es machen nach ein paar Minuten. So, weil das ist das Schöne, Marion, Finanzen ist eines. Plus und Minus. Multipliziert und dividiert. Mehr ist das nicht. Du musst immer nach einer Variable auflösen. Das ist so einfach.
Vom Prinzip her schon. Und deswegen finde ich das ja eigentlich auch so schade, dass es jetzt noch nicht so, ich sag mal, die Runde gemacht hat. Ne? Wie du sagtest, dass die meisten einfach sagen so, boah, nee, habe ich nicht gewusst und hätte ich mal und überhaupt. Und dahingehend ist jetzt auch noch eine Frage, die auch mit aufkam. Wie unterscheide ich denn eigentlich Quelle A von Quelle B jetzt beispielsweise? Wenn sich jetzt jemand hinsetzt und einfach mal googelt, okay, investieren, wie fange ich an, was mache ich und so weiter. Wie unterscheidet man als Laie, ich sage jetzt einfach mal Laie, valide von invaliden Quellen?
Ist eine berechtigte Frage letztendlich. Du hast ja die Situation, dass du als Verbraucher gar nicht die Möglichkeit hast, zu selektieren, was ist seriös, was unseriös. Weil alles, was sich erstmal plausibel anhört, denkst du, das muss stimmen. Du musst halt die Quelle hinterfragen kritisch, immer die Frage auch zu stellen, wer hat da welches Interesse im Hintergrund? Wenn du jetzt liest beispielsweise zu sagen, ich habe da jetzt so einen Beitrag gelesen zum Thema irgendwelche tollen aktiven Fonds von einer Fondsgesellschaft. Du bist auf der Seite, guckst oben rein, siehst eine Fondsgesellschaft, www.fondsgesellschaft.de, ohne jetzt mal konkrete Namen zu nennen. Da steht drin, super tolles Management und hin und her. Muss man mich die Frage stellen, wie authentisch ist das? Also keiner wird da sagen, ey, wir haben ein scheiß Produkt. Die werden alle sagen, wir haben das Beste, Tollste, Geilste. Und das ist ja gerade dann auch dieser Vorteil, wenn du jemand Neutrales hast, der kann dir diese Sachen übersetzen. So, guck mal, selbst letzte Tage habe ich mit einer Dame noch kurz Kontakt gehabt, die jetzt auch der Zusammenarbeit zugestimmt hatte. Sie hatte ein Depot bei einer Depotbank in Deutschland. Hat jetzt gesagt, sie löst das Depot auf Eigenregie auf, weil sie gesehen hat, das bringt nicht so viel. Die hatte irgendwie eine Rendite auf die letzten Jahre von irgendwie 3, schlag mich tot Prozent gehabt. Mhm. Hat aber jetzt im Vergleich, hätte sie bei uns gehabt, so um die knapp 8,5 bis 9 für das gleiche Risikoprofil. Und da sagt sie auch, ey, das ist so viel. Und jetzt kommt der Vermittler und sagt, ja, aber du hast bei uns ja keinen Ausgabeaufschlag zu bezahlen. Ausgabeaufschlag kenne ich meinem Wortschatz nicht. Also ist eine Vertriebsprovision letztendlich. Und es würde auch keine Provision geben. Das stimmt. Nur die Provision aus den Fonds hat er trotzdem kassiert. Hat sie jetzt im Nachhinein rausbekommen. Hm. So, das heißt also, natürlich hat er jetzt kein Interesse daran, dass da diese ganz grob, ich glaube 60.000, 70.000 Euro sind das, jetzt weggehen, sondern sie wird jetzt für sich eine gute Entscheidung treffen. So, warum? Weil sie einfach gesagt hat, ich habe mich im Internet informiert, ist dann zu mir gekommen über Kontakte wiederum, weil sie schon irgendwo mit mir mal verbandelt gewesen ist über Kontakte. Und sagte, der ist eins und eins naheliegend. Ich muss mit dem Sven sprechen, nur da bekomme ich eine neutrale Meinung. Und alles andere wäre am Ende des Tages nicht zielführend gewesen. So. Und das ist halt der Grund, warum wir viel, viel mehr Finanzbildung haben müssen in Deutschland.
Auf jeden Fall. Was wir jetzt noch mit dabei hatten, du hast ja gesagt, es gibt jetzt nur Pi mal Daumen 300 Honorarberater. Hm? Was meinst du, was ist so der Grund dafür, dass sich bislang so wenige für diesen Weg entschieden haben?
Weil sie ganz offen über Geld sprechen müssen.
Wo wir wieder beim Thema wären.
Wo wir wieder beim Thema sind. Also du musst halt als Honorarberater alles wirklich komplett offenlegen, die Hose runterlassen. Und das ist ja so in der Beratung, also du bist ja jetzt nicht eingeladen für eine Beratung, das muss man durchspielen, aber geh mal hin und hol dir mal von deinem, von deiner Lagerstelle, von deinem Berater, die sogenannte Ex-Post-Kosteninformation. Dazu gibt es übrigens auch ein Video, das werden wir mal unterhalb des Videos auch in den Show notes verlinken. Mega spannend. Denn es gibt eine Ex-Ante-Information, also eine Ex-Ante-Kosteninformation, eine Ex-Post. Ex-Ante wird immer dann gemacht, wenn du den Abschluss machst. Mhm. Beispielsweise, du sagst jetzt, ich gehe hin, um es einfach zu rechnen, 100.000 Euro Investment. Da steht dann drin, ja, 5% Ausgabeaufschlag, 1,88% laufende Kosten, Depotgebühr, tralalala. Und nach 5 Jahren machst du einen Cut bei 0% Rendite. Da steht unten drunter, was ist die Minderung der Rendite? Dann weißt du ja schon mal oben, du hast 5% bezahlt. Das sind dann, man rechnet das anders, aber das waren mal einfach 5.000 Euro. Nur für den Kauf. Dann gehen 95.000 Euro ins Investment. Dann hast du ja die 1,88% laufende Kosten plus vielleicht noch Depotgebühren. Und dann hast du ja ohne Gesamtkostenquote. Und jetzt wird oft gesagt, ja, das ist ja nur, ich verdiene voll beim Ausgabeaufschlag. Und jetzt die Ex-Post, das ist für viele ein Augenöffner. Da wird nämlich gesagt, was ist auf der tatsächlichen Entwicklung des Fonds an Kosten angefallen? Sprich auf der Fondsebene, auf der Bankenebene und bei der Vermittler- und Beraterebene. Das heißt also, hier muss wirklich Ross und Reiter auf den letzten Cent ausgewiesen werden. Mhm. So, und es kommt nicht selten vor, dass irgendjemand zu mir kommt mit so einer Ex-Post-Kosteninformation und fragt Sven, ich habe gesehen bei meiner Lagerstelle, dass mein Berater jedes Jahr 3.800 Euro Provision bekommt. Bekommst du die auch? Kann ich sagen, nein, die 3.800 Euro überweisen wir dir komplett auf dein Girokonto zurück. So, jetzt stell dir mal vor, du würdest dieses Geld investieren über Zins und Zinseszins die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Ja, klar. Hast eine super Rendite obendrauf, weil du einfach dein Grundkapital erhöhst. So, und das ist der Grund, warum viele einfach sich da noch so ins Schweigen hüllen, wobei auch jemand, der halt auf Provisionsbasis die Geldanlageberatung macht, muss ja auch das mit der Transparenz walten. Nur da kann man sich noch so ein bisschen verstecken und sagen, ja, das ist ein bisschen und nicht so viel und ist doch scheiße. Ganz ehrlich, Geld verdienen ist nicht schlimm, Geld verdienen ist vollkommen legitim. Dann sag doch einfach, was du verdienst. Ich habe damit kein Problem. Meine Kunden wissen das. Das wissen die auch wirklich komplett, dass sie mich jederzeit zu den Kosten fragen können. Die kriegen jederzeit eine Auskunft von mir, komplett ungefiltert. Warum nicht? Sie bezahlen es ja auch am Ende.
Ja, ja, klar. Das heißt, im Umkehrschluss würde das ja eigentlich bedeuten, dass sich vielleicht der ein oder andere ja auch so ein bisschen vermiegt, oder nicht? Also jetzt nicht von den Honorarberatern, sondern wenn jetzt jemand beispielsweise ne, auf 1, 2, 3 Provisionsbasis arbeitet und sich da auch noch so ein bisschen hin und her mauschelt, meinst du, dass sich da manch oder eine so wirklich noch aktiv verbiegt denn für das Ganze? Oder wie würdest du das einschätzen?
Ich weiß nicht, ob die sich verbiegen würden. Ich weiß nur eins, dass halt der Markt insgesamt zu wenig Transparenz hat. So, und der Gesetzgeber hat ja schon mal versucht, mit Provisionsverbot zu arbeiten. Da arbeitet die Lobby gegen. Es ist ein Kampf gegen die Windmühlen. Man kann halt nur zusammenfassend sagen, wir müssen hoffen, dass sich über kurz oder lang hier in Deutschland massiv was ändert. Weil alles, was du an versteckten Provisionen bezahlst, mindert dein Vermögen am Ende nachhaltig. Und das können mehrere 10 oder 100.000 Euro sein. Das kann man so als Fazit auch sagen. Die teuerste Beratung, die du kaufen kannst, ist unter Umständen deine Finanzberatung. Dafür gibt es unzählige Beispiele, wo ich sagen muss, das Ding kostet dich am Ende mehrere hunderttausend Euro an Provisionen, entgangenen Gewinnen, an Vertriebskosten, allem drum und dran. Also ich sage mal, zahl lieber einmal ein fünftiges Honorar für eine Beratung und du weißt, du hast am Ende dir zig, 10 oder 100.000 Euro an Provisionskosten gespart.
Das heißt, im Umkehrschluss, dein Fazit bzw. deine Mission, die du nach außen tragen möchtest, ist?
Leute, beschäftigt euch mit euren Finanzen. Finanzen gehen jeden was an. Macht besser heute als morgen mal eine Produktprüfung, ob das, was ihr überhaupt habt und gemacht habt, für euch ist oder gegen euch ist. Und der dritte Punkt, setzt einfach um. Weißt du, ich höre häufig so, ja, ich muss noch ein Buch lesen, ich habe das Buch gelesen, das ist noch egal und ich habe noch da irgendwie einen Blog oder was auch immer. Ihr müsst am Ende einfach umsetzen. Und diese Zeit, die ihr jetzt ins Land streichen lasst, weil ihr sagt, ich muss da dies und jenes tun, ist wertvolle Lebenszeit. Die kannst du halt nur mit höherem Geld oder höherem Risiko aufwiegen. Das sollte keiner tun.
Okay.
So, das war jetzt ein Rundumschlag. Zweimal 30 Minuten gefühlt. Mhm. Also wenn ihr so ein Format nochmal haben wollt, gerne mal uns kontaktieren, schreibt uns eine Nachricht über Instagram oder mir über Instagram, schreibt eine E-Mail, ruft an, schickt uns eine Postkarte, schickt uns eine Brieftaube, was auch immer. Sagt uns einfach, wie ihr das Format gefunden habt. Ich fand's mega spannend. Ja, gerne noch mehr Fragen. Also Mario macht weiterhin Interviews, natürlich mit Kunden, mit Interessenten. Da kommen Fragen auf, die sammeln wir einfach und dann gibt's vielleicht so ein Format nochmal. Also, jetzt habe ich das letzte Mal nämlich vergessen, aber jetzt ist der offizielle Abschluss. Was ist mein Abschluss immer? Bleibe klug, planbar und renditestark investiert und wir sehen uns dann wie gewohnt am nächsten Montag. Bis dann. Viele Grüße, dein Sven Stopka.
Bis dann.